Und jeder Sonntag ist ja eine Einladung an uns, dass wir aus dem Normalen ausbrechen und uns einfach zurücklehnen, zur Ruhe kommen, bei Gott ankommen und immer wieder ganz neu erleben, dass wir Empfangende sind. Wir müssen nicht alles selber meistern, sondern wir dürfen uns beschenken lassen. Und was viele von uns ja vergessen haben, Sonntag ist der erste Tag der Woche. Das heißt, wir dürfen als Beschenkte in die neue Woche starten. Und es ist schön, dass wir das gemeinsam tun können. Herzlich willkommen. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie jetzt auch ankommen und erleben, Gott ist für Sie ganz persönlich da und hat ein Wort für Sie. Wir nennen diese Zeit ja heute Nachmittag Bibelstunde. Das hängt damit zusammen, dass wir erwarten, dass Gott durch die Bibel uns ein Wort mit auf unseren Weg gibt, in die neue Woche, vielleicht auch in den neuen Lebensabschnitt. Und deshalb sind wir hier. Wir treffen uns hier jeden Sonntag. Immer sonntags um 2 ist bei uns die sogenannte Bibelstunde. Stund, Bibelstund, sagt der Schwab. Aber wir freuen uns, dass wir heute auch nicht-schwäbische Gäste haben. Wir haben nämlich heute eine ganz besondere Bibelstunde. Und das erkläre ich Ihnen jetzt kurz. Ich bin Schwester Dorothee und werde Sie heute ein bisschen durch die Bibelstunde begleiten, weil heute ist alles ein bisschen anders. Heute sind nicht nur die normalen, regelmäßigen Bibelstundenbesucher da, sondern wir haben Gäste eingeladen. Und zwar machen wir jeden Sommer Freizeiten. Wir haben Kinderfreizeiten, Jugendfreizeiten und wir haben Gästeangebote in 3 Gästehäusern. Und da haben wir ehrenamtliche Mitarbeiter. Und die haben wir heute alle eingeladen. Und wir wollen denen einfach auch hier ganz offiziell danken. Und wir wollen für die beten. Und wir wollen sie Gott anbefehlen, dass sie gesegnete Sommertage erleben. Das sind unsere ersten Gäste, die heute besonders da sind. Und dann haben wir noch weitere Gäste. Das hängt mit unserer Bibelschule zusammen. Also die meisten von Ihnen wissen, dass wir hier eine Bibelschule haben. Und wie es in jeder normalen Schule auch ist, jedes Bibelschuljahr geht irgendwann zu Ende. Und heute ist sozusagen das Ende des Bibelschuljahres 2010, 2011. Und wir feiern also heute auch den Bibelschuljahresabschluss. Und dazu haben wir Eltern und Verwandte eingeladen. Ein ganz herzliches Willkommen an Sie. Und dann haben wir ehemalige Bibelschülerinnen, die jetzt schon ein Jahr lang in ihrem Beruf arbeiten, als Religionspädagogin oder Gemeindepädagogin. Also bei uns kann man eine Ausbildung machen, 3 Jahre Schulbank drücken und dann ein Anerkennungsjahr. Und das haben die gestern bestanden, gestern beendet. Ja, man kann gratulieren. Und unsere Berufspraktikantinnen haben wir also auch eingeladen, haben gesagt, bleibt doch noch einen Tag da und dann feiern wir hier miteinander, weil ich weiß, dass einige von Ihnen auch für diese 4 Frauen gebetet haben. Ja, also ganz herzlichen Glückwunsch an euch und herzlich willkommen an Sie alle zur Bibelstunde. Wir wollen jetzt miteinander feiern, dass Jesus für uns da ist und ich bete jetzt noch. Ich lade Sie dazu ein, dass wir bei ihm zur Ruhe kommen und beschenkt werden. Jesus, danke, dass wir an diesem heißen Nachmittag für ein Weilchen ganz bewusst bei dir zur Ruhe kommen dürfen. Danke, dass du für uns da bist und uns miteinander beschenken möchtest. Und wir können das nicht machen, dass du uns ansprichst, aber tu's doch. Du weißt, was jeder braucht, an Ermutigung, an Orientierung, an Hilfe. Schenk es doch jedem. Lass uns erleben, dass ein lebendiger Gott in unserer Mitte ist. Amen. Für mich ist das Große an Gott, dass er sich ums Kleine kümmert, um die Kleinigkeiten. Und deshalb lade ich Sie jetzt ein zu einem ersten gemeinsamen Lied. Danke, Herr Jesus, für alles, was du schenkst. Danke, dass selbst im Kleinsten du heute an mich denkst. Dieses Lied wollen wir jetzt miteinander singen. Und danach werden wir Ihnen vorstellen, wo unsere Mitarbeiter überall sind im Sommer. Dann werden wir für Sie beten. Schwester Regine wird den Mitarbeitern ein Wort auf den Weg geben. Dann werden unsere Bibelschülerinnen kommen und die Leute aus dem Anerkennungsjahr sich bedanken und nochmal vorstellen. Und dann freuen wir uns, dass Pfarrer Clemens Hägele uns einen Impuls mitgibt für die neue Woche. Er ist auch Dozent bei uns an der Bibelschule und er wird heute hier predigen. Ja, wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit. Und jetzt herzliche Einladung zum Singen. Uns, dass Gott wirklich auch im Kleinen an uns denkt, weil wenn wir an den Sommer denken, dann haben wir manchmal Sorgenfalten im Gesicht. Kriegen wir genügend Mitarbeiter zusammen? Für die vielen Kinder und Jugendlichen, die sich anmelden, gibt es da genügend. Und es ist jedes Jahr ein Bangen, weil wir nie genau wissen, ob es reicht. Und dann ist es schön, wenn wir am Ende des Sommers wieder sagen können, Gott hat's gut gemacht. Der hat wirklich bis ins Detail an uns gedacht und für uns gesorgt. Und ich kann jetzt einfach nur sagen, es ist wunderbar, dass sich auch dieses Jahr wieder viele gemeldet haben, mit uns mitzuarbeiten. Und ich möchte es jetzt gerne so machen, dass ich kurz vorstelle, wo wir überall Angebote haben und dann jeweils die Leute bitte, die da mitarbeiten, dass sie kurz aufstehen und dann drücken wir unsere Freude aus mit einem fetten Applaus. Und dann wird Schwester Regine euch allen noch ein Wort mit auf den Weg geben. Also, wir haben auf der Schwäbischen Alb ein Gästehaus auf dem Michelsberg und da haben wir das Haus proppenvoll. Wir haben richtig viele Kinder und richtig viele Jugendliche und jetzt bitte ich mal alle Mitarbeiter, die im Sommer auf dem Michelsberg sind, aufzustehen. Ein Applaus für euch, klasse. Das ist toll. Ich habe schon mitgekriegt, dass die sich seit Wochen vorbereiten und immer wieder grübeln, wie könnte man es schön machen. Und es sind jetzt einfach nur ein paar, weil wir haben auch Mitarbeiter von Norddeutschland und die kommen natürlich nicht wegen einer Stunde hier nach Aidlingen. Aber denen gilt unser Dankeschön auch. Ja, dann geht's weiter mit dem Gästehaus am Titisee. Da ist es richtig wunderschön. Und wenn Sie zu den ganz Spontanen gehören und zufällig vom 16. Juli bis zum 30. Juli oder vom 13. August bis 27. August noch Zeit haben und Lust haben, können Sie dann auch Urlaub machen, Kinder mitbringen, Oma mitbringen, Opa mitbringen. Man kann auch ohne Kinder kommen. Also hier gibt's noch Platz und ich bitte jetzt mal alle, die am Titisee mitarbeiten, aufzustehen. Also ich gehöre auch dazu. Wir zwei. Ja, und auch zu uns gehören noch viele andere Mitarbeiter, die heute nicht kommen können. Dann geht's weiter in den Schwarzwald nach Villingen. Da gibt's auch einige. Ich bitte mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzustehen. Hier, oh, ganz da oben. Sehr schön. Es ist einfach wunderbar. Und wir machen auch Programme, wenn es ganz wenig Kinder sind, weil jeder Einzelne zählt. Und es ist schön, es gibt hier auch, vielleicht haben Sie es bemerkt, Doppelbesetzung. Es gibt Mitarbeiter, die sind erst auf dem Michelsberg, dann sind sie in Villingen und dann sind sie noch irgendwo. Also toll, dass Sie uns so mithelfen. Dann gibt es ein ganz besonderes Angebot. Wir haben einen Bibelkurs in Aidlingen. Da kann man auch noch dazu stoßen. Man kann auch einfach tageweise kommen. Der findet statt vom 6. bis 27. August. Das ist ein Studium hier bei uns im Mutterhaus mit Freizeitelementen für Jung und Alt. Und wer arbeitet denn damit? Auch? Ja, ein paar. Schwester Barbara arbeitet da auch mit, die habe ich jetzt nicht gesehen, die sitzt hinter der Tür. Wunderschön, da kann man auch noch dazukommen. Dann das nächste Angebot, Kinderfreizeit in Aidlingen. Da geht's rund, da ist es bunt, da wird es laut, da wird es lustig. Wo sind die Mitarbeiter von der Kinderfreizeit? Einen dicken Applaus. Die machen zweimal eine Kinderfreizeit und ich kann Ihnen versprechen, nach der zweiten Woche ist man halb tot, aber fröhlich tot. Okay, sehr schön. Und dann kommt das Mega-Angebot, Zeltlager in Aidlingen, das ist Kult, mit 2-Tages-Tour und richtig Härtetests. Ich bitte mal die Hardcore-Mitarbeiter aufzustehen. Ja, das ist für uns was total Geniales. Sie haben es vielleicht gemerkt, auch hier vorne hat einer gewunken. Wir haben einfach Freunde, die sind sonntags da, machen Musik, sind im Sommer da, die sind eigentlich immer da und schaffen auch sonst noch mit. Also wir brauchen Freunde, das tut uns gut. Danke. Dann geht's weiter. Wir haben für Mädchen eine Freizeit am Bodensee in der Nähe von Friedrichshafen, die ist komplett überfüllt, wie fast eigentlich alle Freizeiten. Wo sind die Mitarbeiter und... Ja. Da ist noch, genau, die Küche, bitte auch aufstehen. Ja, was bringt eine Freizeit ohne gutes Essen? Also wir sind auch froh für alle hauswirtschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sehr schön. Dann, wir Schwestern, Sie glauben es kaum, wir machen auch Jungsfreizeiten. Und da haben wir nämlich unsere Spezialbrüder. Sind die zufällig da? Wo sind unsere männlichen Freunde? Naja, das ist eine Freizeit ohne Mitarbeiter. Ja, danke, dass ihr alle mitarbeitet. Es ist einfach wunderbar. Wir könnten es ohne euch nicht tun. Und Schwester Regine ist die Gesamtverantwortliche für die ganze Freizeitkoordination und die möchte euch jetzt was mit auf den Weg geben. Und wir anderen dürfen es auch hören.
Die Zeit kurz davor ist ja immer recht spannend. Ich habe selber viele Jahre Freizeiten gemacht, jetzt keine mehr, aber deswegen weiß ich, dass es ziemlich aufregend ist vorher und dass man vorher ziemlich beschäftigt ist. Da gibt's noch Material zu richten für die Bastelangebote. Da muss man noch Absprachen mit Mitarbeitern treffen, noch Pläne fürs Tischdecken und was weiß ich was alles schreiben und sich noch Ideen für schlechtes Wetter überlegen, falls es also alles anders kommt, als es eigentlich geplant war. Und am Schluss, da läuft einem meistens die Zeit davon. Und dann denkt man, jetzt steht noch so viel auf meiner To-Do-Liste, aber das schaffe ich nicht mehr alles. Und dann überlegt man, was kann ich wegstreichen, was muss vielleicht auch nicht sein, was kann man lassen. Und da habe ich vor ein paar Tagen eine kleine Geschichte entdeckt, die fand ich sehr interessant und inspirierend. Es ist ein kleines Gleichnis von Spinnen, deswegen auch das Netz hier. Die Spinnen verabreden sich zur Konferenz. Es soll um die überaus bedeutsame Frage der Rationalisierung gehen. Wie können wir unsere Netze so reduzieren, dass möglichst wenig Faden verbraucht und trotzdem viel gefangen wird? Angetan vom Ergebnis der Beratung, einige wenige Fäden reichen aus, krabbelt eine der Spinnen wieder in ihr Netz zurück und beginnt, alles ganz genau nach der vereinbarten Maßgabe zu prüfen. Doch wie ernüchternd ist die Erkenntnis, zu der sie am Ende kommt. Mein Netz hält nicht mehr, wenn ich zu viele von den Fäden wegnehme. Ich brauche eine ausreichende Anzahl von Fäden, damit das Netz seinen Zweck erfüllen kann, Futter zu fangen. Doch da entdeckt die Spinne doch noch einen Faden, der verzichtbar erscheint. Er geht hoch hinauf ins scheinbar Unendliche. Mit dem habe ich nie irgendetwas gefangen. Der ist sinnlos, wertlos, denkt die Spinne. Und sie fasst den Entschluss, diesen überflüssigen Faden abzuschneiden. Im gleichen Augenblick bricht das ganze fein gesponnene, lebenswichtige Netz in sich zusammen. Ja, man kann manches rationalisieren, man kann manches streichen. Ich habe so gedacht, wenn es knapp wird in der Freizeit, der Nachtisch schmeckt den Kindern auch ohne Verzierung obendrauf. Das kann man auch mal lassen. Oder das Mannschaftsspiel, da kann man auch mal einfach einen Müllsack zerschneiden und dann halt so einen blauen Streifen als Kennzeichnung nehmen und braucht nicht extra ein Leibchen herstellen. Also man kann manches weglassen, Und das Netz geht nicht kaputt und die Freizeit funktioniert trotzdem. Aber es gibt auch Fäden, die ein merkliches Loch hinterlassen würden, wenn man sie herausnimmt. Also wenn ich was basteln will, aber mich vorher nicht drum kümmere, dass ich das Material bekomme, ja, dann geht's halt einfach nicht. Oder wenn ich eine Andacht halten will, mich vorher aber mit dem Text gar nicht beschäftige, dann wird's auch schwierig. Aber dann gibt's noch diese dritte Sorte von Fäden, die das ganze Netz überhaupt halten. Und obwohl sich noch nie ein Insekt darin verfangen hat, darf man diesen Faden eben nicht durchtrennen, weil sonst eben alles andere zusammenfällt. Und ich habe das für mich einfach mit dem Gebet verglichen. Wenn es eng wird, dann kürzt man ganz schnell an der Zeit mit Gott. Denn die direkten Auswirkungen kann man oft nicht sehen. Und doch ist gerade das Gebet so wichtig. Und ich möchte euch, Mitarbeitern und mir selber den Mut machen, trotzdem mit Jesus zu rechnen und mit ihm zu reden, auch wenn es zeitlich eng ist. Und trotzdem an der Fürbitte zu bleiben, auch wenn sich nicht sofort was zeigt. Und trotzdem mit Gottes Eingreifen zu rechnen, auch wenn die Situation vielleicht noch so verfahren ist. Der Faden des Gebets ist wichtig, denn das Wesentliche ist einfach nicht machbar. Das wird uns von Gott geschenkt. Und wir haben einen Gott, der gerne gibt und den wir bitten dürfen. Und ich möchte jetzt einfach für die Mitarbeiter beten. Herr, du weißt, wie es jedem einzelnen Mitarbeiter im Blick auf seinen Einsatz in den nächsten Wochen geht. Schenk du die Ideen, die noch fehlen. Hilf du, dein Wort zu verstehen und rede du zu jedem einzelnen Mitarbeiter zunächst einfach ganz persönlich und dann durch ihn zu den Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen. Und ich möchte dich bitten, schenk du den verzagten Mitarbeitern Mut und Zuversicht. Und den gestressten und ausgepowerten schenk Freiräume zum Durchatmen. Und den Müden schenke neue Kraft. Und den Zweifelnden eine neue Begegnung mit dir. Es ist gut zu wissen, dass du dich ganz persönlich um jeden einzelnen Mitarbeiter kümmerst, aber auch um jeden Teilnehmer. Und deshalb befehlen wir dir die Einsätze und jeden Mitarbeiter an und bitten dich, dass du durch diese Einsätze dein Reich baust. Wir bitten dich, dass Menschen zum Glauben finden und dass solche, die dich schon kennen, im Glauben gestärkt werden. Und so bitten wir dich einfach, dass du segnest. Amen. Diese kleine Geschichte mit den Spinnen, die habe ich also aufgeschrieben und ausgedruckt und da vorne liegen Karten. Da darf sich jeder Mitarbeiter eine mitnehmen zur Erinnerung daran. Trotzdem Jesus und dann die Erinnerung an die Spinnen.
Das war Gebet für unsere Mitarbeiter. Und jetzt freuen wir uns, dass unsere Bibelschülerinnen, die aktuell noch da sind und die gestern ihre Abschlussprüfung gemacht haben, wir freuen uns, dass ihr jetzt nach vorn kommt und einfach noch mal ein paar Dinge mitteilt. Ich bin gespannt.
Ja, also wir Anerkennungsjahre dürfen jetzt einfach mal anfangen. Also das ist hier Claudi, Kirsten, ich weiß nicht, sieht man da hinten. Svetlana ist schon wieder in Berlin und ich, Christiane. Und wir wollen einfach Danke sagen. Danke für jedes Gebet, das Sie für uns gesprochen haben. Und das ist so wichtig, das haben wir in diesem Jahr immer wieder gemerkt. Man steht viel vorne und manchmal passieren Sachen, auf die ist man nicht eingestellt, die laufen anders, mal eine Laufmasche oder so. Und man steht trotzdem vorne und man muss was sagen. Und da hilft es so zu wissen, dass da Leute sind, die für einen beten. Und die da mit an einen denken. Und dafür wollen wir Danke sagen und sie auch ermutigen, weiter an uns zu denken und an die anderen zu denken. Und einfach, dass sie wissen, das hat wirklich Auswirkungen, ihr Dienst an uns. Danke dafür.
Ja, wir Bibelschüler standen vor genau 294 Tagen schon einmal hier und haben uns vorgestellt. Heute sind wir da, um Abschied zu nehmen. Und ja, in der Zwischenzeit ist natürlich viel passiert, denn jeder Tag in der Bibelschule hat seine eigenen Herausforderungen. Und es fängt schon damit an, dass man morgens aufstehen muss. Man muss aufstehen und darf das Leben gemeinsam mit allen verbringen, den Tag. Und da gehört dazu, dass man eine Kinderstunde macht. Man lernt predigen, man darf dann selber irgendwo predigen und sie merken, da gehören noch ganz viele Herausforderungen dazu. Und egal was war, wir durften merken, dass wir an den Herausforderungen wachsen dürfen, nämlich Seite an Seite mit Jesus. Und wir stehen auch hier, um nicht nur Abschied zu nehmen, sondern auch Danke zu sagen. Danke für Ihr Interesse an uns und für diese ganzen Gebete, die Sie für uns gesprochen haben. Und eigentlich bleibt uns ja nur ein Grund übrig, um Danke zu sagen, nämlich Danke an Gott auch, und wir möchten das gemeinsam mit ihm tun, Gott zu loben mit einem Kinderlied. Das passt jetzt ganz gut im Anschluss von diesen Aussendungen, und das heißt, ich strecke mich aus, und dazu gibt es Bewegungen, und ich würde die einfach mal kurz vormachen, und Sie dürfen dann, wir singen den Refrain am Anfang zweimal, und Sie dürfen dann, wenn Sie möchten, aufstehen und mitmachen. Das geht so, also ich strecke mich aus, ich mache mich krumm, ich stampfe laut und ich drehe mich um. Ich lobe meinen Gott, und dann ich springe und tanze so gut ich kann, sehe lustig aus, hab Spaß daran. Ich lobe meinen Gott.
Da. Wir tun jetzt das, wozu ihr uns gebeten habt. Wir beten jetzt noch für euch. Also es ist folgendermaßen, die Dame in Schwarz, Dorothee Mandler, ist die Bibelschülerin, die tatsächlich geht. Die müssen wir wirklich verabschieden. Sie wird studieren in Tübingen. Und die anderen, außer dem Anerkennungsjahr, das darf jetzt mal vortreten, dass wir den Unterschied sehen. Also die sind schon fertig. Die sind schon durch die Bibelschule durchgegangen und arbeiten schon. Und die anderen bleiben uns erhalten. Die gehen in ein nächstes Jahr und machen hier den nächsten Teil der Ausbildung. Und jetzt beten wir für euch. Jesus, danke, dass es deine Leidenschaft ist, dass wir dich besser kennenlernen. Du sehnst dich danach, dass wir immer mehr begreifen, wer du bist. Und ich danke dir, dass es die Möglichkeit gibt, so eine Auszeit zu haben in der Bibelschule, sich mit deinem Wort zu beschäftigen. Und ich danke dir für diese jungen Frauen, dass sie es getan haben, von dir beschenkt worden sind, dass sie dich loben mit ihrem Leben, dir nachfolgen. Und wir beten miteinander, dass du jede Einzelne segnest und behütest und zum Segen setzt für andere. Du weißt um die vielen Menschen, die sich auch nach Leben sehnen und dich nicht kennen. Schenk doch, dass jede Bibelschülerin mit ihnen in Kontakt kommt und etwas von dir weitergeben darf. Wir wollen dich für Doro bitten, wenn sie jetzt studiert, dass du ihr Hilfe schenkst und Weisheit, dass sie auch dich da im Kleinen, im Detail erlebt, dass du dich kümmerst. Und auch für unsere Leute im Berufsleben, lass sie erleben, dass sie von dir beschenkt werden und alles kriegen, was sie brauchen. Und danke, dass du jetzt mit uns weitergehst, persönlich. Amen. Und wir singen euch jetzt und allen Mitarbeitenden ein Segenslied zu. An Gottes Segen ist alles gelegen. Shalom, Shalom, der Herr segne uns. Jetzt einfach im Auftrag der Bibelschülerinnen und aller Mitarbeitenden. Wir freuen uns, wenn Sie für uns beten. Wir brauchen das. Danke, dass Sie es tun. Und wir erzählen Ihnen dann nach den Sommerferien in der Bibelstunde am 18. September, wie es uns gegangen ist. Also wenn Sie mögen, sind Sie da wieder herzlich eingeladen, und dann berichten wir von den Freizeiten. Und da haben Sie ja dann teil. Sie sind ja auch Mitarbeiter. Und jetzt freuen wir uns über Pfarrer Hägele und die Predigt.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, ich darf mich kurz vorstellen. Manche oder viele werden mich kennen, ich sage es aber trotzdem nochmal, bis vor wenigen Monaten war ich Pfarrer in Darmsheim und ich kann jetzt nicht anders, ich muss einfach fragen, wer ist aus Darmsheim hier? Ich bin ja vor einigen Monaten dann von Darmsheim weggegangen, bin jetzt Lehrer im Albrecht-Bengel-Haus, habe aber auch immer noch hier als Dozent an der Bibelschule gearbeitet und so kam jetzt das auch hier zustande, dass ich hier die Bibelarbeit halte. Ich habe mich immer ein bisschen vor der Einladung zur Bibelstunde, die zu halten, gefürchtet. Ich sage Ihnen auch, warum. Ich habe immer einen Heidenrespekt gehabt vor diesen 60 Minuten. Ich kann einfach nicht 60 Minuten am Stück sprechen. Wie soll ich das machen, habe ich mich gefragt. Deswegen bin ich froh, heute in dieser Sondersituation da zu sein. Laut Minutenplan habe ich 27 Minuten. Das kommt mir ganz arg entgegen. Das Zweite, was mir Schwierigkeiten gemacht hat, viele von Ihnen werden Klaus Vollmer noch kennen. Klaus Vollmer hat einmal gesagt, er wird nie mehr zwischen 2 und 4 Uhr nachmittags predigen. Ihm sei stets ein tiefer innerer Friede entgegengekommen. Vielleicht ist auch deswegen gut, dass ich nur die 27 Minuten habe. Angesichts dessen, was heute der Anlass ist, habe ich mir überlegt, nehme ich ein Thema, über das ich schon einige Male an anderer Stelle gepredigt habe, nämlich das Thema, was sind meine Werke wert? Wenn jetzt Menschen ausgesendet werden in die Freizeiten, wenn Bibelschülerinnen jetzt ein Jahr beenden und jetzt in irgendeinen Dienst gehen, dann stellt sich doch diese Frage, was sind meine Werke, das, was ich tue, mein Dienst eigentlich wert? Und diese Frage ist ja nicht so harmlos. Die kann sich einem wie ein ganz dunkler Schatten auf die Seele legen. Und ich glaube, dass viele von uns diese Frage nicht unter den Füßen haben. Ich möchte erst einmal ein bisschen von mir selbst erzählen. Es ist schon Jahre her. Ich war Mitglied in einem Jugendkreis und der Leiter unserer Gruppe hat Bibelarbeit gehalten. Und klar, dann kam dieser Satz, ich bin erlöst durch Jesus, ich kann nichts dazu tun, ich muss nichts dazu tun, es ist alles geschehen und wer will dem widersprechen? Das ist richtig und so muss gepredigt werden. Und dann hat er das Ganze beendet mit der Frage, ja, darf man jetzt aber seine Hände in den Schoß legen? Das war natürlich eine rhetorische Frage, Antwort, nein, natürlich nicht. Und dann bin ich nach Hause gegangen, tief verunsichert, ja, was jetzt? Wie wichtig sind denn jetzt noch diese Werke und was ist, wenn das zu wenig ist, zu schlecht ist? Hat jetzt Jesus alles getan oder nicht? Wie sieht das mit diesen Werken aus? Diese Frage, was sind meine Werke wert, die können sich einem aber noch auf ganz andere Weise wie ein Schatten auf die Seele legen. Ich wünschte, Sie hätten Lieselotte noch kennengelernt. Lieselotte, eine Frau aus einer Gemeinde, in der meine Frau und ich einfache Gemeindeglieder waren. Sie war damals so um die 80. Lieselotte, das war so eine Mischung aus Mutter Teresa und Lady Thatcher. Es war eine unheimlich tatkräftige Frau. Sie hat also den Büchertisch geschmissen. Sie hat Essen für Bedürftige gekocht. Und kurz bevor sie gestorben ist, sie lag noch einige Wochen im Krankenhaus, rief sie ihren Pfarrer dort an, zu dem sie einen sehr guten Draht hatte, und hat zu ihm gesagt, Jochen, es hat sich doch letztendlich niemand für das interessiert, was ich getan habe. Und diese Frage dürfen wir nicht zum Vorwurf machen. Wir alle leben von Anerkennung. Das tun wir alle. Wir brauchen das wie die Luft zum Atmen. Und ich fürchte, wir waren damals schon nicht mehr Mitglieder in dieser Gemeinde, ich fürchte, sie ist mit enttäuschtem Herzen gestorben. Frage, was sind meine Werke wert? Oder eine andere Geschichte. Ich war früher Mitglied in der Studentenmission. Und als ich Student war in Erlangen damals, haben wir eine sogenannte Hochschulwoche gemacht, das heißt eine Evangelisation von Studenten für Studenten. Wir haben die Stadt überflutet mit Plakaten und Handzetteln. Wir haben geplant, Wochen, Monate vorher gebetet, geackert, wir haben kaum geschlafen, geschweige denn studiert. Ja, und dann hat sich sogar einer bekehrt, ein psychisch labiler Student, auf den so lange eingeredet wurde, bis der nicht mehr konnte. Und am Schluss haben wir uns dann gefragt, war das gut? War das, was wir getan haben, in den Augen Gottes etwas wert? Die Frage beschäftigt mich bis heute. Oder ein alter Mann fragt seinen Pfarrer, reicht's denn? Ich weiß nicht, wie vielen von Ihnen diese Frage auch auf der Seele liegt. Reicht's denn? Ich habe doch so viel gebetet, ich habe Leute besucht, aber ich hätte doch eigentlich auch noch viel mehr machen können. Was ist das wert, was ich vor Gott getan habe? Hat das, würden andere jetzt vielleicht formulieren, hat das Ewigkeitswert? Und diese Frage kann einem Mühe machen, große Mühe. Ich will jetzt ganz weit ausholen, was ist das mit den Werken, um dann am Schluss darauf zurückzukommen, was sind eigentlich unsere Werke wert? Und der Text, um den es gehen soll, steht im 1. Korintherbrief, im 3. Kapitel, ab dem 9. Vers. Wer es mitlesen möchte, 1. Korintherbrief, 3. Kapitel, ab dem 9. Vers. Paulus schreibt dort zu einer Gemeinde, die er sehr gut kennt, die er selbst gegründet hat. Er schreibt dort, denn wir, also Paulus und einige Mitarbeiter sind da genannt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Soweit dieser Text. Ein erster Punkt. Gott will durch Menschen wirken. Ich möchte Ihnen eine kleine Anekdote erzählen. Ein schwäbischer Weingärtner, der kauft einen verlassenen, verwilderten, völlig heruntergekommenen Weinberg auf. Und dann krempelt er die Ärmel hoch. Und über Jahre sieht man diesen Mann schneiden, hacken, harken, pflanzen, bewässern und so weiter und so weiter. Und als alles wieder richtig ordentlich aussieht, er ist also gerade in diesem Weinberg beschäftigt, als es wieder tipptopp aussieht, da kommt ein Pfarrer vorbei spaziert. Klammer auf, wir merken uns, Pfarrer gehen werktags spazieren, Klammer zu. Und da sagt dieser Pfarrer, ist es nicht, zu diesem Weingärtner, ist es nicht toll, was Gott und Mensch mit vereinten Kräften bewirken können? Und da sagt der Weingärtner, Sie hätten den Weinberg mal sehen sollen, als Gott noch alleine für den zuständig war. Diese Antwort, die klingt aufs Erste respektlos, aber aufs Zweite steckt in dieser Antwort eine ganz wichtige, tief biblische Wahrheit. Denn Gott will durch Menschen wirken. Gott will durch Menschen wirken. Das heißt nicht, dass er nicht ohne Menschen nicht wirken könnte, aber er will durch Menschen wirken. Jesus schickt Jünger in die Dörfer und Städte. Er zieht nicht alleine los. Er sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und angesichts der hungernden Menschen um ihn herum, sagt er zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Er macht das Wunder nicht alleine. Ohne Menschen will Gott es nicht tun. Durch Menschen, für Menschen. Noch einmal, natürlich kann Gott alleine wirken. Natürlich ist er nicht angewiesen auf uns, aber er hat es anders gewollt. So auch im Predigttext. Noch bevor Paulus vom Gericht spricht, vom Wert der Werke spricht und so weiter, spricht er erst einmal von den Mitarbeitern, die in Korinth tätig waren. Und Paulus geht davon aus, dass ich, wenn ich an Jesus glaube, wenn ich Christ geworden bin, dann bin ich ein Mitarbeiter Gottes, ob ich will oder nicht. Das ist für ihn selbstverständlich. Muss nicht nochmal gesagt werden. Ein Mensch, der sich an Jesus hängt, wird von Gott in Dienst genommen. Gott will durch ihn wirken. So ist ein Mensch gedacht. Ich sage es mal ganz unvorsichtig, so ist es für jeden Menschen gedacht. Gott würdigt den Menschen, bringt ihn durch Jesus dahin zurück, dass er durch ihn, durch diesen Menschen wirken kann. Dazu sind wir bestimmt. Und wo ein Mensch sich vor Gott verrammelt hatte, da bricht plötzlich der Heilige Geist die Tür auf mit aller Macht und macht ihn zu einem Mitarbeiter Gottes. So war es bei Paulus. Paulus hat gegen Gott gearbeitet und dann mit aller Macht hat Gott ihn umgedreht und er wurde ein Mitarbeiter Gottes. So, und jetzt kann man sich folgende Frage stellen, warum tut Gott sich das an? Könnte eigentlich sagen, das könnte er alleine bestimmt besser hinkriegen. Jetzt will er aber durch Menschen arbeiten, ausgerechnet durch Menschen. Durch den Mensch mit seinen unheiligen Motiven, durch den trägen, ungeschickten, sündigen Menschen. Durch ihn, durch keinen anderen will Gott wirken. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Übrigens zum Thema Motive. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, über das man öfter einmal sprechen sollte. Wie oft sind wir verunsichert, weil wir denken, unsere Motive passen nicht? Dann denken wir nach über unsere Motive. Bin ich zu stolz auf mich? Dann sage ich ja. Dann fange ich aber an, darüber stolz zu werden, dass ich festgestellt habe, dass ich zu stolz bin. Und dann geht es unendlich weiter. Wenn wir dauernd nur auf unsere Motive schauen würden, wir könnten nie irgendetwas tun. Deswegen, wenn Sie mal in so einem Teufelskreis drin sind, sagen Sie es Gott, fangen Sie an, drüber zu lachen und gehen Sie ins Bett. Unsere Motive sind immer gemischt. Wenn wir immer abwarten würden, bis das alles in Ordnung gebracht ist, dann könnten wir nichts tun. Ja, aber das mit dem Mitarbeiten, Mitarbeiter sein für Gott, für viele ist das nicht so selbstverständlich. Ich möchte ein Beispiel bringen. Zurzeit gibt es auch wieder viele Aufbrüche in unserer Landeskirche, Gemeinde 02 oder vor einigen Jahren wachsende Kirche. Viele Aufbrüche, viele Menschen, die die Ärmel hochkrempeln. Und dann kommen die Bedenkenträger. Die sagen, es ist doch Gott, der Gemeinde baut. Er schafft doch. Doch nicht die Menschen oder Konzepte oder Methoden. Jetzt traut doch dem Heiligen Geist mehr zu. Und da ist was Richtiges dran und es ist auch gut, dass das gesagt wird, aber ehrlich gesagt, ich werde auch müde, mir das anzuhören. Warum? Weil Gott gerade im Heiligen Geist durch uns wirken will. Der Heilige Geist ist das, wo Gott uns berührt. Uns berührt, wo er nicht abseits von uns irgendetwas schaffen will, sondern uns berührt und durch uns etwas tun will. Also wer so spricht, dass er sagt, ich will doch gerade dem Heiligen Geist mehr zutrauen, wir dürfen nicht so sehr auf uns gucken. Vorsicht, da ist ein Denkfehler drin. Für die Bibel ist gerade der Heilige Geist das, wo der Mensch berührt wird und der Mensch für Gott etwas tun kann. Was sind meine Werke wert? Bevor wir diese Frage beantworten, sozusagen eine Antwort vorab. Wir sind etwas wert, denn wir sind gewürdigt, Gottes Mitarbeiter zu sein. Ist egal, was wir da wirklich leisten und was da schief geht und so weiter. Gott will durch uns wirken. Wir sind gewürdigt, Gottes Mitarbeiter zu sein. Nicht unsere Werke, die wir tun, machen uns würdig, sondern erst einmal würdigt Gott uns, seine Mitarbeiter zu sein. Ich würde an dieser Stelle gern zwischendurch ein Lied singen, ein Leben gegeben. Ich vermute mal, dass es hier erscheint und damit Sie nicht die ganze Zeit mich angucken müssen während dem Lied, setze ich mich so lange nach unten. Punkt Jesus als der Grund unserer Werke. War jemand von Ihnen schon mal in Pisa? Ah, doch einige wenige waren in Pisa. Es gibt einen netten Bilderwitz zu Pisa. Stellen Sie sich vor, Stadtrat von Pisa, 12. Jahrhundert, der Turm ist noch nicht gebaut, sondern gerade in der Planungsphase. Und einer der Stadträte hebt also ein Bild hoch, auf dem ist der Turm von Pisa zu sehen, schön gerade natürlich, und sagt zu seinen Kollegen, wenn wir uns das Baugrundgutachten sparen, dann wird's ein paar Lire billiger. Und Sie wissen, wie das ausgegangen ist. Die Folgen sind in der ganzen Welt bekannt. Ein Grund muss gelegt sein, ein festes Fundament, sonst kommt es zur Katastrophe. Und Sie wissen, wenn Sie sich in der Bibel auskennen, was Paulus zum Thema Grund und Fundament gesagt hat, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Das heißt, wenn wir über Werke sprechen, dann müssen wir erst einmal über diesen Grund sprechen, über dieses Fundament. Dann erst kann man sinnvoll über das sprechen, was wir tun sollen. Und nun kann man, Wenn dieser Grund gelegt ist, denke ich, kann man zwei Fehler machen. Man kann zwei Fehler machen. Noch einmal, das Fundament ist gelegt, aber dann kann man, denke ich, zwei verschiedene Fehler machen. Das eine, man freut sich am Fundament und vergisst darauf zu bauen. Wir selber bauen gerade. Und ich war damals dabei, als das Fundament gelegt wurde. Es war auch hoch beeindruckend, wie da der Beton reingespritzt wurde. Es war wirklich tolle Sache. Ich wäre aber nie auf den Gedanken gekommen zu sagen, ich freue mich dermaßen an dem Fundament, dass ich bitte jetzt den Bau zu stoppen. Vielleicht ist das manchmal auch ein Problem des Fundamentalismus. Man freut sich so am Fundament, dass man dann das, was Jesus möchte, nicht mehr tut, nämlich darauf baut. Stellen Sie sich vor, vor ein paar Jahren war das in der Karlstraße in Darmsheim, wurden Häuser gebaut. Stellen Sie sich vor, die Wohnstätten Sindelfingen, die freuen sich dermaßen an den Fundamenten, dass sie dann den Bau stoppen, keine Wohnung mehr drauf machen, aber trotzdem werben mit dem Spruch, besser wohnen, besser leben. Das Fundament mag klasse sein, aber da wird niemand einziehen wollen. Da steht dann noch kein Haus. Und wenn es regnet, wird es auf dem besten Fundament ungemütlich. Ein Fundament, ich glaube, dass Paulus dieses Bild nicht zufällig bringt. Ein Fundament ist dazu da, dass darauf gebaut wird. Christus macht uns zu Menschen, durch die Gott wirkt für andere. Das ist das, was auf diesem Fundament dann geschehen soll. Und es ist schlimm, wenn Christen ein Fundament gelegt haben und darauf kein Haus für andere Menschen bauen. Es ist schlimm, wenn wir nur immer auf das richtige und gute Fundament hinweisen. Wir haben ja völlig recht. Aber letztendlich Menschen im Regen stehen lassen. Eine Geschichte, die ich selbst nicht erlebt habe, aber erzählt bekommen habe. Mehrere Menschen kommen mit einem Mann von der Heilsarmee ins Gespräch, darunter in dieser Gruppe auch eine alte Christin. Und dann sagt ein Mann zu dem Menschen von der Heilsarmee, es ist doch toll, wie sie von Kneipe zu Kneipe ziehen und zu den Menschen gehen. Und dann sagt diese Frau, ich werde nie eine Kneipe betreten. Werde ich nie tun. Der Mann fragt sie, aber wenn Christus selbst sie darum bäte, mit ihnen die Kneipe zu betreten, um den Menschen dort zu begegnen, niemals. Fromme Christin, werde ich niemals machen. Ich habe nie einen Tropfen Alkohol getrunken, ich werde auch nie eine Kneipe betreten. Aber wenn Jesus jetzt hier wäre unter uns, der Mann lässt also nicht locker, wenn der jetzt hier wäre unter uns, sie bitten würde, mit ihm jetzt in eine Kneipe zu gehen, um für diese Menschen Gott hell zu machen. Und dann so langsam sagt sie, ja, oh, vielleicht. Das war das, ein festes Fundament, aber zumindest in dieser Sache hat sie nicht darauf gebaut. Sie hatte ihre Grundsätze, aber sie hat die Menschen nicht mehr gesehen, für die Gott sie in Dienst nehmen wollte. Ein anderer Fehler kann der sein, ich baue nicht auf das Fundament, sondern daneben. Was ich tue, wird nicht getragen von dem, was Jesus ist. Was kann das heißen? Zum Beispiel, es wird nicht getragen vom Glauben an Gottes Möglichkeiten. Das kann manchmal so ganz, ganz richtig und fromm daherkommen. Nämlich, wenn ich so ganz, ganz gering denke von dem, was ich tue. Das ist den Jüngern schon passiert. Sagen 5 Brote, 2 Fische. Was ist das aber unter so viele? Das klingt doch erstmal richtig gut und bescheiden. Und ich glaube nicht, was Gott mit meiner geringen Kraft tun kann. Martin Luther soll seine Studenten einmal gewarnt haben, sich für ihre Predigten zu entschuldigen. Soll sie gewarnt haben, sich für ihre Predigten zu entschuldigen. Sie sollen vielmehr glauben lernen, was Gott durch ihre schwachen Worte tun kann. Und Luther hat einmal gesagt, alles, was im Glauben geschieht, also was auf das Fundament gebaut ist, alles, was im Glauben geschieht, hat Wert vor Gott. Und wenn es nur einen Strohhalm aufheben ist. Und wie oft kann einem das in Gemeinden begegnen, dieser unsägliche Demutsreflex? Wissen Sie, was ich meine? Es bringt nichts, wenn wir das, was wir tun, immer für möglichst gering halten. Es bringt auch nichts, wenn wir es für super toll halten. Aber Gott hat nichts davon, wenn wir das alles immer erst einmal runtermachen. Er hat dann etwas davon, wenn das, was wir tun, ihm geben. Dann hat er etwas davon. Und wenn es auch noch so gering ist. neben das Fundament bauen, das kann auch heißen, das, was ich tue, ist nicht getragen vom Wissen um die Vergebung bei Versagen. Da bin ich voller Angst vor Gott, vor dem Gott, der doch das menschliche Herz kennt und gerne vergibt. Ich habe am Anfang erzählt, ich bin jetzt im Albrecht-Bengel-Haus, es gibt ein wunderbares Wort von Bengel, der gesagt hat, manche von uns, die werden sich im Himmel ein bisschen schämen müssen, dass sie Gott nicht noch mehr Barmherzigkeit zugetraut haben. Oder es kann auch heißen, nicht getragen vom Wissen um die Liebe Gottes zu allen Menschen. Könnte es sein, dass es Menschen gibt, die auf hoher Ebene arbeiten, karitative Dienste für die Armen veranstalten, ihnen selber aber ist die Liebe zu den Armen abhanden gekommen. Ist das denkbar? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist denkbar. Was sind meine Werke wert? Ich denke, so viel, wie sie getragen sind vom Glauben an Christus und wie sie stehen auf dem Fundament des Christus ist. Nun zum Letzten, die Qualität meiner Werke. Paulus schreibt da einen Satz, bei dem kann einem erst einmal Angst werden. Von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Feuer bedeutet oft in der Bibel Gericht. Im Gericht wird die Qualität des Werkes geprüft, auch meiner Werke. Und nun ist es ganz wichtig, eines festzuhalten. Ganz wichtig. Wovon Paulus hier spricht, ist das Gericht der Werke. Es geht nicht um mein Heil. Mein Heil hängt allein an Christus, an nichts anderem. Der Grund ist gelegt. Christus ist meine Gerechtigkeit, nicht das, was ich tue oder lasse. Die Frage des Heils ist erledigt. Und wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, dass es außer diesem Grund Jesus noch irgendetwas gibt, was wichtig ist, um gerettet zu werden, wenn der noch irgendetwas hinzufügt, dann jagen Sie ihn fort. Und dann nennt Paulus 6 Materialien, mit denen man auf diesem Grund bauen kann. Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh. Und dieses Bild ist klar, da muss man also kein Werkstoffwissenschaftler sein. Wenn da Feuer dazukommt, dann verbrennen die letzten 3. Die waren nichts wert. Was bleibt, ist Gold, Silber, Edelsteine. Für die wird Gott Lohn geben. Die sind beständig, aber was sind denn jetzt diese beständigen Werke? Wir haben eines schon gehört, sie müssen auf dem Fundament stehen. Und dann ein zweites. Und dazu jetzt mal eine Beobachtung. Es ist immer wichtig, auch zu gucken, von was die Bibel nicht spricht. Sie spricht nirgendwo von der Menge, sondern sie spricht von der Qualität, vom Wie. Aber welche Werke sind denn nun wie Edelsteine, wie Silber, wie Gold? Der erste Korintherbrief geht noch weiter und viele kennen das 13. Kapitel. Ich möchte es einmal lesen, oder die ersten Verse daraus. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Was sind meine Werke wert? Sie sind so viel wert, wie die Liebe Gottes durch sie hindurch scheint. Und deswegen bewegen wir doch alles, was wir tun, so viel oder so wenig es ist, im Gebet vor Gott. Und lassen Sie das von uns immer eine Bitte vor Gott sein, dass seine Liebe durchscheint. Vielleicht geht es Ihnen jetzt so, wie es mir dann manchmal geht. Mir liegt irgendwie so ein großes Oje auf der Zunge, wenn ich denke, wie ist das? Gerade wenn man Hauptamtlicher ist. Wie oft geht einem da die Liebe flöten? Aber dann möchte ich einen Fehler wieder nicht machen. Ich möchte nicht dauernd auf mich schauen, sondern auf den, auf dem diese Werke stehen, auf dem, der mein Grund, meine Gerechtigkeit ist, auf Jesus. Und ich bin mir sicher, weil Gott nicht kleinlich ist, ich bin mir sicher, dass Gott viel mehr von unseren Werken als Edelsteine anschaut, als wir das tun. Und vielleicht gerade die, an die wir uns kaum erinnern. Erinnern Sie sich noch an Lieselotte? von vorher. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt ist, aber irgendwie tief im Innern bin ich mir ganz sicher, dass sich im Himmel folgende Szene abspielt. Da legt Jesus seinen Arm um Lieselotte und sagt, ich danke dir, dass du Menschen satt gemacht hast. Sie erinnern sich, gekocht für Bedürftige. Du weißt, dass du damit auch mich satt gemacht hast. Und ich danke dir, dass du den Büchertisch gemacht hast, dass Menschen mein Wort lesen können. Was du getan hast, das war so unendlich viel wert. Und vielleicht legt Jesus auch um diesen Mann, der gefragt hat, reicht's denn, seinen Arm und sagt, du hast so viele Leute besucht, du hast so viel gebetet. Es ist in vielen Häusern durch dich heller geworden und dafür danke ich dir. Und was diese Frage anbelangt mit dem reicht's denn, hättest du doch deinem Pfarrer mal besser zugehört, der so oft gepredigt hat, dass wir allein durch das, was ich getan habe, gerecht werden. Vielleicht werden wir uns im Himmel ein bisschen schämen müssen, dass wir Gott nicht noch mehr Barmherzigkeit zugetraut haben. Aber ehrlich gesagt, da schäme ich mich dann gerne und nehme diese Barmherzigkeit mit vollen Händen auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Himmlischer Vater, wir geben dir alles, was wir tun. Egal wie groß oder wie klein das ist, wir geben es dir. Du allein machst es stark und machst es heilig und wertvoll. Wir danken dir für deine Gnade und für deine Barmherzigkeit. Und es ist toll, einen Gott zu haben wie dich. Amen.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Hägele. Ich kann nur von mir reden. Wie es Ihnen gerade ging, weiß ich nicht. Mir hat es ganz arg gut getan. Danke, dass Sie mir diesen Gott neu vorgestellt haben, der so barmherzig ist. Ja, tut gut. Jetzt gibt es noch ein paar Ansagen, damit Sie auch wissen, was Sie noch in Anspruch nehmen können, was Sie noch erwartet. Zunächst mal, wenn Sie jetzt hier nachher rausgehen, dann ist da Stehkaffee vorbereitet. Das heißt, man kann da stehen und nebenher Kaffee trinken, Kuchen essen. Greifen Sie zu, nutzen Sie die Zeit, um anderen zu begegnen. Einfach noch ein bisschen die Bibelstunde nachklingen zu lassen. Dann sind Sie eingeladen zur nächsten Bibelstunde. Wie gesagt, immer sonntags um 14 Uhr. Die besondere Einladung habe ich vorher schon ausgesprochen. Am 18. September erzählen wir dann, wie es uns gegangen ist im Sommer. Wenn Sie das interessiert, kommen Sie doch einfach. Dann, ganz wichtig, ich habe hier gerade ein paar Kinder gesehen oder noch Teenies. Also wir haben jeden Sonntag extra ein Kinderprogramm. Da können Sie auch jedes Mal Ihre Kinder mitbringen, das ist sehr lustig. Kinder ab 3 Jahren sind da herzlich willkommen. Und ganz neu im Angebot haben wir auch eine ganz geniale Aktion, wenn Sie zum Beispiel Kindergeburtstage feiern möchten und Sie selber sind gerade irgendwie einfach fertig, dann haben wir hier eine Schwester, die sagt, wissen Sie was, die Party schmeiße ich für Sie. Dann rufen Sie hier an und die macht dann für Ihr Kind und die Freunde eine Geburtstagsparty. Nutzen Sie das Angebot, gestern war der Startschuss, da war das erste Meichinger Kind und hat hier Kindergeburtstag gefeiert, eine Fußballparty. Und ich habe gerade einen gefragt, der dabei war, es war anscheinend ziemlich cool. Also, draußen gibt es Flyer, bedienen Sie sich und machen Sie das Angebot bekannt. Dann herzliche Einladung, wir haben hier in Eidlingen in der Sonnenbergstraße 23 unser altes Mutterhaus. Also wir sind jetzt hier gerade im Neuen, steht seit den 60er Jahren und da steht das Alte im Dorf. Und da haben wir jeden Mittwoch um 20 Uhr einen Bibelgesprächskreis. Und die unterhalten sich gerade über das dritte Buch Mose, da kann man dazu stoßen, das ist keine geschlossene Gesellschaft. Wenn Sie also im Wort Gottes richtig tief graben wollen und abends noch gerne denken möchten, dann kommen Sie um 20 Uhr ins Sonnenberg-Mutterhaus. Dann nochmal, falls Sie noch Zeit haben, am Titisee sind noch Plätze frei, draußen liegen Prospekte, bedienen Sie sich oder laden Sie noch andere Leute ein. Oder wenn Sie sagen, oh, im Sommer noch eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen ein bisschen Bibel studieren, dann nehmen Sie das Angebot vom Bibelkurs wahr. Da kann man also, wie gesagt, tageweise oder wochenweise dazustoßen. Wir haben hier draußen einen Büchertisch im Foyer. Da können Sie auch mal vorbeigucken und sich eindecken, verschenken oder selber lesen. Und was gibt's noch? Nicht vergessen, Stehkaffee, der jetzt mittlerweile im Regen stattfindet. Aber man kann ja unters Vordach oder hier im Eingangsbereich. Da ist man also herzlich eingeladen, jetzt noch Kaffee zu trinken. Und jetzt singen wir ein Abschlusslied, das heißt, meine Zeit steht in deinen Händen. Wir erleben ja alle gute Zeiten und schlechte Zeiten. Aber Gott sagt, egal welche Zeit du gerade durchmachst, ich bin dabei und ich halte dich in meinen Händen. Und dieses Lied singen wir uns jetzt gegenseitig zu und vergewissern uns der Nähe Gottes.